Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin zusammen, mein heutiger Gast ist Svenja Maske. Svenja ist Human Leadership Coach und People and Culture Managerin bei Do It Agile. Und heute wollen wir über ihr Herzensthema Führung und Wertschätzung sprechen. Svenja, schön, dass du da bist.
Freut mich auch, vielen Dank.
Wir starten gleich hart rein in die Fragerei.
Ja, schieß los.
Svenja, du bist People and Culture Managerin. Mhm. Ich glaube, als ich angefangen habe, irgendwann in die Berufswelt einzutreten, hieß das alles noch HR. Wie verstehst du da den Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen einem HR-Department und vielleicht einem People and Culture-Department? Wo siehst du da die Unterschiede aus deiner Sicht?
Also ich habe meine Rolle ganz explizit People and Culture Managerin genannt, weil ich damit so einen ganzheitlicheren Ansatz in Verbindung bringe. Also bei Human Resources ist es ja schon so ein bisschen, wie der Name auch sagt, der Mensch als Ressource. Und das klingt nicht nur technischer, sondern war, glaube ich, auch eine Zeit, in der Personal anders gesehen wurde. Und vor allen Dingen finde ich auch so ein bisschen getrennter voneinander. Also so im Sinne von, dass die Menschen sind Ressourcen, die haben ihre Fähigkeiten, die haben hier ihre Arbeit zu erledigen und so managen wir die in Anführungszeichen. Und People and Culture, finde ich, bringt den Shift von der Verantwortung her mehr auch ins Unternehmen. Also, dass das Unternehmen auch in der Verantwortung, die Verantwortung hat, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen motiviert sind, sich sicher fühlen und dadurch innovativ und kreativ sein können und genau, alles eben mit einbezieht, auch Leadership. Und deswegen finde ich, es ist mehr so ein anderer Denkansatz als, so ein Name oder so ein Titel von der Abteilung kann natürlich auch immer, also kann man so benennen, aber dann trotzdem nicht diesen Denkansatz folgen. Von dem her ist es jetzt weniger dann der Name als wirklich so das, was ich jetzt dann darunter verstehe.
Also die Umsetzung.
Genau,
also
die Umsetzung.
Es gibt sicherlich auch HR-Abteilungen, wenn wir sie mal so nennen, die eigentlich dann dieses People in Culture schon leben oder andersrum vielleicht Unternehmen, die sich jetzt gesagt haben, wir machen das jetzt, weil es ist modern, wir sind New Work, wir setzen das einfach um, leben aber vielleicht eher eine strukturelle Arbeit und keine Kulturarbeit am Ende des Tages.
Ja.
Was denkst du denn, warum Unternehmen vielleicht daran scheitern, in diese People and Culture Arbeit zu kommen und immer noch an quasi klassisch HR leben?
Ich glaube wirklich, dass es auch so eine Verantwortungssache ist. Also es ist leichter als Unternehmen, sich zu denken, ja, ich brauche halt Menschen, die motiviert sind. Motivierte Menschen sollen hierher kommen und dann ihre Arbeit machen, versus sich selbst sozusagen auch in die Verantwortung zu nehmen, also als Führungskräfte, als ganzes Team eben. Und dieses Umfeld dann auch wirklich aktiv zu gestalten. Und das sind ja schon sehr viele Aspekte und vielleicht auch viele Dinge, die strukturell anders sind, dass das, glaube ich, oft auch der Punkt ist, weshalb die Umsetzung dann so vielleicht nicht funktioniert. Ja.
Wenn du dir die Arbeit anguckst, von People and Culture Manager, Managerinnen etc. Was können Mitarbeitende erwarten von einer Abteilung People and Culture und was ist vielleicht zu viel verlangt, also diese Erwartungshaltung an eine solche Abteilung?
Also People and Culture, finde ich, ist auf jeden Fall so was Ganzheitliches und dementsprechend geht es eben dann nicht nur darum, dass die Abteilung die Mitarbeitenden managt, in Anführungszeichen, sondern eben auch darauf achtet und aktiv eine Kultur versucht zu etablieren, in denen es eben Mitarbeitenden auch möglich ist, sich selbst einzubringen, sich sicher zu fühlen, motiviert zu sein, ihre Stärken kennen und einbringen zu können und auch einen Leadership-Stil zu haben, der das Ganze auch unterstützt.
Und ich glaube, da können wir mit dem Thema Leadership einen sehr guten Bogen zu unserem nächsten oder eine unser Hauptthema machen, nämlich das Thema Wertschätzung. Du bist in deiner Rolle auch als Coach, ist es, glaube ich, ein Riesenthema, also in deiner Arbeit, alles was rund um Wertschätzung, dass es einfach nicht nur irgendein Buzzword ist, sondern tatsächlich ein Fundament eines gesunden Miteinanders, sei es in beruflichen oder auch in privaten Kontexten, glaube ich, ist das Thema Wertschätzung extrem wichtig.
Ja.
Und was bedeutet für dich denn, vielleicht fangen wir mal einfach so an, was bedeutet für dich echte Wertschätzung, bevor wir ein bisschen tiefer nochmal reinstarten?
Mhm. Ich würde sagen, Wertschätzung ist, jemanden wirklich zu sehen und zu hören. Punkt. So, erstmal, genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wirklich der Punkt, dass man auch in der Arbeitswelt nicht nur sozusagen die Rolle sieht und die Tätigkeiten, die ausgeführt werden, sondern wirklich den Menschen an sich und dann eben auch die Person das wissen lässt, dass man sie auch so wahrnimmt und das anerkennt.
Vielleicht, du hast gerade Anerkennung gesagt.
Mhm.
Es ist ja schon dann wahrscheinlich ein feiner, aber wichtiger Unterschied zwischen Anerkennung und Wertschätzung. Ich glaube, viele kennen vielleicht diesen Unterschied. Kannst du ihn erklären zwischen Wertschätzung und Anerkennung?
Ich glaube, Anerkennung ist auch eher sowas, was man sich selbst gibt. Also man erkennt für sich selbst vielleicht eher an, was man gut kann, welche Fähigkeiten und so weiter. Und Wertschätzung ist dann wirklich, dass auch jemand anders den Wert in einem sieht. Und
das
in dem,
Ganzheitliche,
was man hat.
Genau, das hatte ich mir auch so rausgesucht. Dass wir, dass einfach der komplette Wert der Person gesehen wird und auch nicht nur die einzelne Leistung, Anerkennung für etwas, was man in dem Moment gemacht hat, sondern einfach der Wert des Menschen.
Genau.
Und ich glaube, das ist einfach ein großer Aspekt, der für die Führung total wichtig ist, dass man den Menschen wertschätzt, der jeden Morgen, egal was eben auch was drumherum los ist, kommt zur Arbeit. Da ist ja mehr als nur die Arbeitsmaschine, sondern eben auch ein Individuum mit auch mal ganz anderen Problemen vielleicht, die im Hintergrund sind und Herausforderungen, die es dazu bewältigen gibt.
Mhm.
Hast du vielleicht aus deiner Arbeit als Coach, ich glaube, da kannst du ja ein bisschen, jetzt keinen Namen nennen, aber so aus der Praxis mal vielleicht ein Beispiel geben, wie Wertschätzung tatsächlich Teamdynamiken oder auch die Arbeit verändern kann in Unternehmen?
Also ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass es eben nicht nur darum geht, eine Person auf Arbeitsebene sozusagen zu schätzen, sondern auch auf persönlicher Ebene. Und da war zum Beispiel ein Thema, dass sich die Mitarbeitenden nicht wirklich gesehen gefühlt haben von ihrer Führungskraft, weil sie nicht so richtig so auch persönliches Interesse an ihnen hatte. Also zum Beispiel in 1-zu-1-Gesprächen ging es dann immer direkt um die fachlichen Themen. Und seitdem das dann geändert wurde und auch wirklich der Führungskraft bewusst wurde, wie wichtig das auch ist, die Person im Ganzen sozusagen zu sehen und auch mal so nachzufragen, wie geht's dir denn und was läuft gerade so und sich auch auf persönlicher Ebene zu interessieren, hat das super viel gemacht mit der ganzen Dynamik im Team. Und genau, weil es eben, ja, wie gesagt, auch nicht nur darum geht, für das gesehen zu werden, was man tut, was auch schon super ist, was auch bei vielen schon fehlt. aber genau, halt dann auch wirklich so gesehen zu werden, wie man ist und als ganzen Menschen sozusagen.
Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, einige, die hier zuhören, von den Zuhörern sind sicherlich auch als Führungskräfte unterwegs. Wie wichtig ist die Authentizität? Weil ich kenne aus meiner Vergangenheit immer schon Chefs, Chefinnen gehabt, wo die Frage, wie geht es dir, da hat man nicht, die wurde gestellt, also, aber man wusste ganz genau, das war so, bitte erzähl nicht zu viel, sag jetzt gut und dann kommen wir dahin,
was eben für die vorgesetzte Person vielleicht wichtig ist. Wie sieht's aus? Hast du das erreicht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht?
Genau, einmal schön vorher über das Wetter oder irgendwie so, mir geht's ganz gut, Wetter ist so. Ja, also ich glaube, da spielt auf jeden Fall so psychologische Sicherheit halt auch eine große Rolle. Wie du sagst, also wenn sich das in dem Moment nicht stimmig anfühlt und man denkt, okay, die Führungskraft streicht das jetzt so von ihrer, hackt es von ihrer To-Do-Liste ab. Okay, ich habe einmal nachgefragt, aber es fühlt sich nicht danach an und ich fühle mich auch nicht sicher genug, jetzt hier wirklich was Privates zu erzählen. Dann, wie du auch sagst, dann bringt das alles nichts. Und genau deswegen, aber das ist dann schon, das ist dann sozusagen das, was dahinter liegt. Da muss dann erstmal so die Grundarbeit sozusagen geleistet werden und eine Kultur hergestellt werden, in der psychologische Sicherheit auch da ist, wo man sich das dann auch traut und wo auch das sich für die Führungskraft stimmig anfühlt, auch mit dem umgehen zu können, was auch erzählt wird. Weil das ist ja auch oft so der Punkt, viele wollen eigentlich auch gar nicht, dass irgendwas Privates erzählt wird oder dass Emotionen oder so mit in die Arbeit gebracht werden, weil sie selbst Angst davor haben, nicht damit umgehen zu können oder hilflos dann zu sein.
Stelle ich mir auch, wenn man dann mit Problemen hat, auch vor schwierig, dann, weil man es dann ja selbst vor unglaubliche Herausforderungen in dem Moment stellt.
Ja.
Aber vielleicht, weil du den Begriff benutzt hast, psychologische Sicherheit, vielleicht einmal ganz kurz 2-3 Worte noch dazu. Was ist aus deiner Sicht psychologische Sicherheit?
Ja, das ist, sich sicher zu fühlen in dem Team, in dem Raum, dass man Dinge sagen kann, seine Meinung äußern kann, aber auch, dass man Dinge ausprobieren kann, kreativ und innovativ sein kann, ohne Angst haben zu müssen, bestraft zu werden oder keine Fehler machen zu dürfen.
Ja. Also eine hohe Transparenz zu haben wahrscheinlich von Seiten der Führungskraft.
Genau, und auch Vertrauen, dass man, selbst wenn man was ausprobiert und es läuft nicht so, wie man sich das gewünscht hat, dass es okay ist. Dass man, ja.
Gibt es für Teams, die jetzt sich überlegen oder sich gemeinsam dahin entwickeln sollen. Machen wir es mal positiv, die wollen sich gemeinsam in die Situation entwickeln, wertschätzen, da miteinander umzugehen, diese psychologische Sicherheit zu entwickeln. Ganz schnell 2-3 Sachen, die man machen kann als Team, um dahin zu kommen. Ich bin gerade bei dieser Vertrauensübung, wo man sich so nach hinten fallen lässt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die schon outdated ist. Das ist so ein bisschen mein State of the Art.
Ja.
Oder ob man das mittlerweile anders löst. Weil es muss ja irgendwie ein erster Schritt gemacht werden. Und ich glaube, vielleicht in einem dynamischeren Startup ist das vielleicht alles einfacher umzusetzen und vielleicht kommen auch die handelnden Personen aus Generationen, aus Altersstrukturen, die das ganz anders mitgegeben bekommen haben. Aber natürlich Unternehmen, die seit zig Jahren in gewissen Strukturen auch leben, wo so ein kultureller Wandel natürlich auch ein Riesenberg ist, siehst du sicherlich in deinen Coachings und aus den Berichten, die da die Punkte, die herausfordernd sind.
Ja, also ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass die Führungskraft erstmal selbst sich mit sich selbst auseinandersetzt, denn die Führungskraft ist dann die Person, die das vorlebt, wie in dem Team miteinander umgegangen werden darf oder soll. Und wenn die Person sich selbst damit unsicher fühlt, Dinge von sich zu erzählen oder auch Fehler zuzugeben oder Kritik anzunehmen, dann warum sollen das dann die Mitarbeitenden machen? Also ich glaube, das ist mal dann Punkt 1. Und dann gibt es zum Beispiel so Möglichkeiten, wie man das so, so peu à peu sozusagen so immer mehr einbauen kann. Man kann zum Beispiel auch in Meetings zum Beispiel einfach mal fragen, so die erste Frage ist so auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir? Und dann kann man das zum Beispiel einfach mal so raten und natürlich braucht es auch da psychologische Sicherheit, um dann nicht irgendwie, sonst fühlt man sich vielleicht unwohl, wenn man eine geringere Zahl oder sowas nennt, aber ich glaube, wenn die Führungskraft damit anfängt, ehrlich auch zu teilen, zum Beispiel irgendwie zu sagen, ja Leute, heute eher eine 5, weil ich fühle mich gestresst oder irgendwie den Grund dafür auch nennt, dann lädt das auch die anderen dazu ein, auch offener zu werden. Also ich glaube, es ist wirklich so, man kann das jetzt nicht so von heute auf morgen, okay, wir machen einen Workshop und jetzt ist psychologische Sicherheit da, sondern das ist wirklich so eine Entwicklungssache und ich glaube eben, dass Führungskräfte da eben starke Vorbilder sein müssen dafür.
Ja, ist jetzt auch, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung, dass wir hier das, die Herausforderung in zwei Sätzen lösen. Gerade wenn man, muss man ja auch auf sich selbst schauen, wenn man Verhaltensmuster hat, diese anzuerkennen, also zu erkennen, dann anzuerkennen, dann die Bereitschaft haben, sie zu ändern und es dann umzusetzen. Sei es so, glaube ich, für alle immer nachvollziehbar, ist immer dieses, jetzt mache ich mehr Sport und alleine dieses, ja, mache ich einfach ein bisschen mehr Sport, was das mit einem schon macht, was das auch bedeutet, gesünder ernähren und wie es diese Themen, die jetzt ja an der Oberfläche von ganz anderen Themen, glaube ich, kratzen, die wir alle so mit uns rumtragen, ist das, glaube ich, eine Herausforderung. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir uns alle damit dann anfangen zu beschäftigen und das anzuerkennen. In deinem Coaching hast du mir berichtet von dem Inside, also vom Inside-Out-Coaching, also in deiner Arbeit als Coach. Magst du mir darüber noch ein bisschen, also ich kann mir sich jetzt schon ein bisschen was vorstellen, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Inside-Out, was das bedeutet und was das für deine Arbeit ausmacht?
Ja, also ich mache das zusammen mit einer Kollegin, die Psychotherapeutin ist und dadurch haben wir eben sehr stark diesen psychologischen Ansatz, der dann auch tiefer geht, als das reguläre Business-Coachings eben tun. Und auch so ist unser Ansatz, wie er eben sagt, Inside Out. Also wir fangen immer von innen an, von der Innenarbeit, um dann im Außen Änderungen hervorzurufen. Also es ist nicht so, dass wenn eine Führungskraft sagt, ja, mit meiner Mitarbeiterin habe ich irgendwie ein Problem, dass man dann sagt, okay, welche Lösung können wir finden, so analytisch, sondern dass wir wirklich von innen anfangen. Also es ist ja auch oft zum Beispiel, wenn eine Führungskraft sagt, ja, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter ist nicht motiviert und das kostet mir total viel Energie, ich fühle mich voll hilflos, weiß nicht, was ich machen soll, dann ist das ja zum Beispiel auch schon ein Indiz, dass man von innen anfangen sollte, um diese Energie auch erstmal wieder zurückzubekommen. Und genau, der Ansatz ist halt, dass es immer eine Dynamik ist. Das heißt, wenn ich mich im Innen ändere und damit mein Verhalten, dann kann sich auch eine Dynamik ändern. Und genau, deswegen sind wir sehr überzeugt, dass der Ansatz sehr hilfreich sein wird. Ja.
Habt ihr da, also ich glaube, dass wenn man dazu bereit ist, diese Veränderung auch einzugehen, dass man sich da auch öffnet in dem Coaching und sich auch selbst anerkennt, dass okay, die Motivation meines Mitarbeitenden hängt vielleicht doch irgendwie an meiner Energie, an der Art, wie ich kommuniziere. Das ist, das ist gar nicht nur der andere. Da habe ich wohl auch einen kleinen Anteil dran. Ja. Stelle ich mir aber auch schwierig vor, die Leute zu erreichen, dass irgendwo die eigene, vielleicht so die eigene innere Grenze der Veränderung erreicht worden ist, die man so mitgeht, weil es eben nicht wehtut. Und irgendwann kommt die Grenze, wo es, oh, da muss ich jetzt wirklich mal mich komplett selbst hinterfragen und mir Dinge einzugestehen. Ja. Habt ihr solche Fälle? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, und also klar, diese Form von Leadership-Coaching, die wir anbieten, ist schon sehr deep. Sie ist auch super hilfreich, aber man muss, wie du sagst, auch offen sein dafür. Und aber ich glaube, das ist so wie in jedem anderen Coaching auch, wenn man selber nicht davon überzeugt ist und offen ist für Veränderung, dann ist es egal, welche Art von Coaching man macht, dann wird es nicht erfolgreich sein.
Ja, wahrscheinlich ist dann wieder diese kulturelle Änderung, also wirklich die Bereitschaft, was zu ändern zu wollen und nicht nur fürs Papier zu machen, wir heißen jetzt People in Culture und wir sind alle gecoacht.
Ja, und das vielleicht auch nicht, auch die Motivation zu haben, das nicht nur für die Rolle zu machen, sondern man lernt ja auch super viel einfach über sich selbst und der Alltag wird einfach so viel leichter, wenn man selber erkennt, nach welchen Mustern, automatischen Mustern ja auch, man eben so lebt und handelt und wie man die ändern kann.
Selten, dass man zwei komplett unterschiedliche Personen ist im beruflichen und im privaten Kontext. Ja. Aber in manchen Aspekten sicherlich, aber ich glaube so die Grundhaltung und Grundeinstellung überlappen sich dann doch. Ein Thema, was da für mich irgendwie interessant zu besprechen, ist wirklich dieses Thema Scham.
Mhm.
Also gerade in Führungspositionen. Ich sag mal so, es ist schwierig zu beschreiben, aber so die klassische Sicht einer Führungsposition. So, du hast es vorhin gesagt, so, ich möchte gar nicht wissen, was bei dir privat los ist. Du sollst hier funktionieren. Ich will Ergebnisse liefern. Ich habe keine Schwächen. Dann mache ich mich ja auch vielleicht noch angreifbar, weil du willst meinen Platz haben. So ein bisschen diese Ellenbogengesellschaft und dieses Hochbeißen in bestimmten Situationen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, schwierig ist, da wirklich das überwinden zu können.
Ja, total. Also gerade wenn man zum Beispiel wenn der kulturelle Wunsch sozusagen eigentlich auch ist, dass sich die Mitarbeitenden mehr öffnen dürfen und man das aber eigentlich persönlich schon nicht aushalten kann und wie du sagst, dann mit Angst oder Scham oder so zu kämpfen hat, dann wird sich kulturell auch nichts ändern. Und gleichzeitig gibt es aber psychologische Ansätze, wie man das ändern kann. Also, und das macht ja das eigene Leben auch einfach deutlich leichter, wenn ich selber in solchen Situationen nicht mehr mit Angst, Scham oder anderen Emotionen zu kämpfen habe, sondern ich meine innere Klarheit sozusagen habe und dann auch aushalten kann, wenn mir eine Person Feedback gibt oder so. Und nicht automatisch irgendwelche Handlungen anspringen.
Ja. Dass es in die inneren Muster angehen, wenn jemand einem Kritik, jetzt erstmal, ob es positiv oder negativ, erstmal irgendwas sagt, dass viele natürlich automatisch in so eine Abwehrhaltung kommen und da die zu überwinden, ist, glaube ich, für viele eine große Herausforderung. Da spreche ich auch aus Erfahrung, dass das, je nachdem, wer es sagt, in welchem Kontext, unterschiedlichen Reaktionen führt. Was würdest du vielleicht mal, wenn wir jetzt auf HR-Abteilung oder jemand, der das hört, sagt, boah, also wirklich so ein Coaching, das kann ich mir gut vorstellen, ich habe hier ein paar Führungskräfte, das würde unser Team nochmal weiterbringen. Wie kriegt man vielleicht Führungskräfte auch motiviert und überzeugt, diesen Schritt zu dem Coaching zu gehen? Also auch dann ist man ja in der Verantwortung der anderen Person zu sagen, du kannst dich da, also so wie nimmt man die Angst oder wie überzeugt man diesen Schritt zu machen? Es wird ja wahrscheinlich in deiner Arbeit, wenn ihr seid ja auch auf der Suche nach Kunden und Kundinnen, die mit euch das Coaching machen, sicherlich auch nicht jede Tür direkt sperrangelweit aufstehen, sondern trefft da wahrscheinlich auch Widerstände, die es innerhalb von den Unternehmen gibt, wenn jemand das intern verkaufen möchte.
Ja, also ich glaube, es gibt so zwei Perspektiven, wie Führungskräfte dann den Need für sich auch erkennen können. Also die eine Option ist, dass man durch Feedback, indem man irgendwie einen Survey macht zum Beispiel und dann durch Feedback der Mitarbeitenden dann eben sieht, hätte ich mich jetzt selbst vielleicht anders eingeschätzt, als die anderen das tun, und dadurch dann so der Wunsch dann auch entsteht, da mal genauer hinzuschauen. Oder die andere Perspektive ist halt, dass man selbst erkennt, dass man eben in manchen Situationen einfach sich selbst auch im Weg steht und dass das dann eben auch der Auslöser dafür sein kann, dass man sich denkt, boah, ich finde es irgendwie mega anstrengend, wenn ich immer dann super gereizt reagiere in diesen Situationen oder mit Scham oder mit anderen Emotionen, und ich will einfach einen leichteren Alltag haben, ich will wieder Freude haben daran, was ich tue. Also ich glaube, das sind so die von außen oder von innen, je nachdem.
Wenn man das für sich erkennt, das ist schon viel wert.
Ja.
Wenn wir jetzt mal, wir schauen, die Leute sind bei euch im Coaching, die haben es gepackt, die haben die inneren Widerstände, haben sie durchbrochen und haben jetzt so eine innere Klarheit für sich, die stehen jetzt da, haben eine klare Haltung, sind verlässlicher dadurch auch, muss man ja auch immer sagen, also kenne ich auch jemanden, der eine klare innere Haltung hat, der ist verlässlich, man weiß, wie man reagiert, und ist nicht mal A, mal B, sondern ist ja sehr, viel, viel angenehmer auch für die Zusammenarbeit, sei es mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Führungskräften. Aber wie verändert sich so ein Führungsverhalten dann aus deiner Erfahrung mit so einer inneren Klarheit? Was macht das mit der Person?
Also wir schauen ja schon im Coaching immer auf beide Perspektiven. Also immer, wenn wir ein inneres Thema sozusagen besprochen haben, machen wir auch immer sofort den Transfer ins Außen. Also wir schauen auch immer sofort, wie fühlt sich das, was sind Situationen, in denen du das merkst und was könnte sich dadurch ändern? Also wir betrachten immer gleichzeitig dann oder kurz hintereinander beides. Und eigentlich wie du gesagt hast, viel mehr Klarheit über sich selbst und auch viel mehr so diese innere Stärke. Weil zum Beispiel oft ist es ja auch, wenn man so ein starkes Harmoniebedürfnis zum Beispiel hat, dann sagt man zu dem einen ja, zu dem anderen nein und A, B und so weiter immer hin und her. Und da hilft zum Beispiel ja das auch, wenn man eine innere Klarheit darüber hat. Und wir sind alles Menschen, wir werden nie perfekt sein. Aber wenn man so Muster auflösen konnte, die einfach sehr dominant waren und einen auch eingeschränkt haben, dann fällt es im Alltag viel leichter, mit neuen Situationen dann auch umzugehen, weil man einfach anders reagiert und diese innere Stärke oder Klarheit dadurch einfach bekommen hat.
Ja. Wenn wir ich warte jetzt nochmal die Frage, ob so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen Haltung und Meinung? Aber ich glaube, dass eine Haltung ist ja, also vielleicht hast du noch einen, sonst finde ich immer ganz interessant, so eine Meinung und eine Haltung. Hast du dafür noch eine schnelle Antwort parat?
Gute Frage. Ich glaube, eine Haltung ist was sich so stimmig mit sich selbst anfühlt, also so von innen heraus. Und eine Meinung ist vielleicht eher, was man dann
auch schneller mal ändert.
Ja, oder in Kombination mit dem Surrounding, was man da so mitbekommt, dann gebildet wird. Ja,
so hätte ich es, glaube ich, auch gemacht. Ja, es sind ja so die Feinheiten dann, ne? Meinung und Haltung sind ja doch Haltung zeigen. Man hat auch eine Meinung, aber eine Haltung ist irgendwie nachhaltig, ist gefestigt da, glaube ich, wenn man die gefunden hat, das ist schon sehr, sehr viel wert. Mhm. Apropos Wert, was meinst du so, habt ihr auch Themen so mit Werten? Also Werte als Entscheidungskompass?
Auf jeden Fall, ja, genau. Also auch da ist es super wichtig, so Werte, auch die man privat hat und Werte, die man als Führungskraft hat, auch so versuchen zu alignen. Und weil das ist genau dann der Punkt, wenn sich das Leben oder eben auch die Rolle in der Arbeit dann stimmig anfühlt, wenn diese Werte zueinander passen, die privaten und die in der Führungsrolle.
Dass man die Person sein kann, die man wirklich ist und nicht als Rolle irgendwo hingeht und dann jeden Tag diese Energie aufbringen muss, glaube ich, diese
jemand
Rolle
zu sein.
Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach nicht ohne Energie aus dem Büro wiederkommt, sondern weil man Dinge gemacht hat, weil man so gewesen ist, wie man ist, einfach vielleicht sogar viele neue positive Impulse auch mitbringt, weil man offen ist, Dinge anzunehmen, Veränderungen.
Und auch Verbindungen einzugehen. Also ich glaube, nur wenn man so mit sich selbst so im Reinen ist sozusagen, dann kann man auch Verbindungen zu den Teammitgliedern auch aufbauen, die einem dann am Ende auch Energie geben.
Ja, schön. Sag mal, du wirst wahrscheinlich auf den einen oder anderen Glaubenssatz stoßen, wenn ihr im Coaching, hast du vielleicht so die Top 3, hast du so klassische Glaubenssätze, die bei Führungskräften aktuell da sind, wo man sagt, die sind vielleicht nicht die in einem, die man haben sollte, also wo man sagt, die könnte man vielleicht mal hinterfragen und vielleicht dann auf der anderen Seite Glaubenssätze von Führungskräften mit klarer und starker innerer Haltung.
Ich bin nicht gut genug, ist auf jeden Fall, und ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder.
Ja, habe ich vorhin schon mal gehört. Ja.
Genau, und das resultiert dann halt auch oft in so ein Harmoniebedürfnis, dadurch dann eben unklare Kommunikation nach außen. Also es ist ja dann immer so eine ganze Kette, die sich dadurch dann ergibt und die dann auch im Team sichtbar wird. Auch sowas wie, ich muss es alleine schaffen, ich bin für alles verantwortlich. Das sind schon so die so am stärksten vertretenen.
Ja, da das, also wenn du die so sagst und ich da so in mich reinfühle, dann ist da, dann ist da noch Potenzial, diese, bei mir diese Glaubenssätze, die auch ja in verschiedenen Ausprägungen natürlich immer da sind, die aufzulösen. Und ich glaube, es ist aber ganz guter Hinweis, wer so die in sich findet, dass man da drauf schauen sollte, weil es einem einfach in der Entwicklung natürlich total hemmt, sich nicht Hilfe zu holen. Also wie auch immer, kleinere Fragestellungen und sich dann Dinge vielleicht aber auch nicht zutraut.
Genau, ja.
Das ist ja alles komplett konträr zueinander geht. Und dann nutzen wir jetzt deine letzte Antwort als Schluss. Wohin, in welche Glaubenssätze sollten wir das Ganze drehen?
Also ich glaube, das ist das, was sehr individuell ist, was jeder für sich selbst natürlich so festlegen muss. Und ich glaube, dass es vielleicht auch gar nicht mal unbedingt mehr notwendig ist, Glaubenssätze, also positive Glaubenssätze sozusagen zu haben, wenn ich meine alten Glaubenssätze aufgelöst habe. Weil dann, wenn ich zum Beispiel immer mir sagen muss, ich bin mutig oder so, oder ich bin gut genug, dann ist vielleicht auch noch was da, was ich mir vielleicht nochmal anschauen sollte. Und wenn das aufgelöst ist, dann brauche ich diesen positiven Glaubenssatz eigentlich gar nicht mehr.
Ich finde immer ganz schön dieses ganze, ich bin gut, so wie ich bin.
Ja.
Ich glaube, dass,
ja.
Ich glaube, wenn man mit der Einstellung durchs Leben geht,
sich
dann,
das so zu sagen, ist mega schön. Ich glaube nur, wie gesagt, wenn man sich das,
wenn man noch, muss nicht so ein Mantra sein.
Genau, wenn man das spürt, dass man sagt, in so Situationen, ich muss mir das jetzt nochmal sagen, dann ist da vielleicht noch was da.
Ich glaube, dass dann dürfen wir ja noch alle daran arbeiten und du unterstützt
aber
uns alle
wir
mit dabei.
Ja, alle immer, genau. Das ist ja, man ist da ja nie fertig.
Liebe Svenja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Die Zeit ist leider schon rum. Ich habe den Zettel noch voller Fragen. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil draus und steigen da vielleicht in das eine oder andere Thema nochmal tiefer ein.
Sehr gerne.
Wirklich vielen lieben Dank, dass du da warst und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Das machen wir. Vielen Dank dir.